NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Und bei uns dreht sich heute ziemlich viel um Corona. Denn die NRW-Landesregierung hat neue Einschränkungen ins Auge gefasst. Und in Berlin wird bereits diskutiert, was Merkel und die Ministerpräsidenten wohl morgen beschließen werden. Belgien ächzt ganz besonders unter der Pandemie. Und eine britische Studie warnt, die Antikörper gegen das Coronavirus verschwinden möglicherweise ganz schnell wieder. Außerdem machen Antibiotika in Hühnerfleisch Schlagzeilen und dazu haben wir auch unseren Kommentar. Ja, die Corona-Zahlen steigen also. Nordrhein-Westfalen gehört zu den Bundesländern, in denen die sogenannte 7-Tage-Inzidenz besonders hoch ist. Welche Schlüsse die Landesregierung daraus zieht, dazu haben sich heute Nachmittag Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geäußert. Bettina Altenkamp ist unsere Korrespondentin in Düsseldorf. Was haben denn Laschet und Laumann verkündet?
Ganz kurz gesagt, die Lage ist ernst. Es kommt auf die nächsten Wochen an, das heißt auf den November. In Nordrhein-Westfalen allein verdoppeln sich die Zahl der Infizierten alle 8 bis 9 Tage. Es geht immer schneller. Aktuell sind mehr als 31.600 Menschen infiziert. Und Ministerpräsident Laschet hat bei der Pressekonferenz gerade eben noch einmal deutlich gemacht, wenn man die weitgehenden Beschränkungen aus dem Frühjahr, und wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch schmerzlich, verhindern will, und das will er, weil Schulen und Wirtschaft, das soll, wenn irgend möglich, gar nicht geschlossen werden, idealerweise überhaupt nicht betroffen sein, dann müsse man jetzt an anderer Stelle sehr deutlich, sehr stark auf die Bremse treten. Und das wäre, kurz gesagt, alles das, was uns Menschen Spaß macht. Feiern, private Kontakte, das sollen wir sein lassen, absagen, sagt Ministerpräsident Laschet.
In Zeiten der zweiten Welle muss für uns alle gelten, wir treffen uns nur dort mit mehreren Menschen, wo dies zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens erforderlich ist. Ansonsten müssen alle privaten sozialen Kontakte, alle privaten Feiern abgesagt werden.
Das ist ein zentraler Punkt, den er morgen mit in die Runde von Bundeskanzlerin Merkel und den anderen Ministerpräsidenten mitnehmen will, als Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen. Es soll bundesweit einheitlich nachvollziehbare Regeln geben und die sollen aus Laschets Sicht im Wesentlichen den privaten Bereich betreffen, dass der noch deutlich weiter heruntergefahren wird, weil da eben aktuell die meisten Infektionen entstehen.
Bleiben wir erst noch mal bei dem Blick aufs Land. Viele Kommunen in NRW erlassen ja bereits Einschränkungen. Beispielsweise Münster sagt die Weihnachtsmärkte ab. Köln verbietet Alkohol auf der Straße am 11.11. am Karnevalsbeginn. Wieso braucht es da weitere Maßnahmen der Landesregierung?
Also nochmal, im Grunde ist ja das Ziel, dass alles nachvollziehbar und möglichst einheitlich bleibt. Das wäre bei einer landesweiten oder bei einer bundesweiten Regelung ja der Fall. Aktuell ist es ja, jetzt mal nett gesagt, bundesweit und auch schon innerhalb Nordrhein-Westfalens allein eher unübersichtlich, was wo ganz genau gilt. Das Kölner Alkoholverbot ist am 11.11. dem Karneval ganz klar geschuldet. Das macht aber auch Sinn, weil da wird es in der Regel eng, unübersichtlich, unkontrollierbar. Das ist vielleicht in anderen Kommunen, die weniger Karneval-affin sind, nicht der Fall. Das heißt, es gibt einmal die bundesweiten Regelungen, es gibt die Länderauslegung und dann können und dürfen Kommunen auch weitergehende Maßnahmen ergreifen, wo es notwendig ist, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Macht ja auch wenig Sinn, in einer Region, die keinen Karneval feiert, ausgerechnet am 11.11. ein Alkoholverbot auszusprechen. Die landesweiten Vorgaben stehen da als Rahmen, die aber eben regional noch ergänzt und erweitert werden können und insofern macht es schon Sinn.
Stichwort einheitliche Regelung im Bund. Darüber beraten morgen die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin. Das haben wir gerade schon erwähnt. Was bedeuten denn die Signale aus Düsseldorf vor diesem Hintergrund?
Dass viel dafür spricht, dass es zumindest weitergehende bundesweit einheitliche Regelungen geben wird. Dass es für uns Privatleute bei allem, was Spaß macht, Verschärfungen geben kann, dass das sehr wahrscheinlich ist. Und es gab ja sogar schon einzelne Stimmen, die einen zeitlich befristeten, umfangreicheren Beschränkungskatalog mit Schul- und Geschäftsschließungen wie im Frühjahr gefordert haben. Stichwort quasi sowas wie ein Lockdown. Das lehnt Nordrhein-Westfalen ab. Und mit diesem im privaten Bereich ja sehr weitgehenden Vorschlag aus NRW könnte das in Nordrhein-Westfalen das eigene Ziel, nämlich eben Bildung und Wirtschaft, so wenig wie möglich zu beschränken, erreichen und auch argumentieren. Denn eine solche Ausweitung der Kontaktbeschränkungen setzt ja genau da an, wo sich das Virus aktuell am stärksten ausbreitet, also im Privatbereich. Mit dem Vorschlag aus NRW heute werden sicherlich schon mal Marken gesetzt, Pflöcke eingerammt, zu welchen Schritten Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den anderen Bundesländern bereit wäre und zu welchen eben nicht.
Dann lassen wir uns da überraschen. Vielen Dank, Bettina Altenkamp in Düsseldorf. Wir haben es gerade schon erwähnt, mehrfach. Morgen werden Merkel und die Ministerpräsidenten über weitere Schritte gegen die steigenden Covid-19-Fallzahlen beraten. Und heute wird schon heftig darüber diskutiert, was sie wohl beschließen. Aus Berlin, Ingo Bötig.
Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Ralf Brinkhaus, bringt es auf den Punkt.
In dieser Woche wird sich entscheiden, wie wir das Weihnachtsfest feiern werden. Wenn wir die Pandemiesituation nicht in den Griff bekommen, dann kriegen wir ein erhebliches Problem. Und deswegen gilt es jetzt zu kämpfen.
Vor allem die Kontakte müssten weiter eingeschränkt werden.
Das ist eine Zumutung für die Menschen, das ist hart. Aber ich glaube, es ist härter, wenn diese Pandemie noch länger andauert, wenn diese Pandemie noch größer wird. Und deswegen lieber jetzt konsequent handeln und dann hinterher ein besseres Ergebnis haben als ein schleichender Prozess, wie das teilweise in anderen Ländern der Fall ist.
Die große Frage vor dem Corona-Gipfel morgen: Wird das gesellschaftliche Leben bundesweit noch einmal heruntergefahren? Und wenn ja, wie stark? Bislang heißt es aus dem Kanzleramt, es gebe noch keine Festlegungen. Allerdings gibt es Prioritäten, auch für Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen.
Man muss dafür sorgen, dass Schulen und Kitas so lange wie möglich, im Idealfall dauerhaft offen gehalten werden können. Man muss ermöglichen, dass wirtschaftliche Tätigkeit womöglich weiter bestehen kann. Und man muss, so hart es ist, sich darüber im Klaren sein, dass im privaten Bereich es zu Einschränkungen kommt.
Aber wohl nicht nur. Im Gespräch ist auch für die Gastronomie weitere Beschränkungen zu beschließen, für Veranstaltungen, also Branchen, wo sich besonders viele Menschen auf engem Raum treffen können. Hier fordert der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich,
dass diesen Branchen dann noch zusätzlich geholfen werden muss, um das abzufedern, was sie möglicherweise durch weitere Einschränkungen erleiden müssen. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass sowohl der Wirtschaftsminister als auch der Finanzminister hier sehr schnell und präzise entgegensteuern können.
Der Linken reicht das nicht. Sie fordert einen Sozialplan. Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch.
Die Bundeskanzlerin hat zu Recht formuliert, dass die soziale Frage an Schärfe gewinnt. Wenn das so ist, und ich teile das ausdrücklich, dann erwarte ich, dass sie einen Sozialplan in der Krise und für die Krise vorlegt, damit die Armutszahlen in Deutschland nicht weiter steigen.
Ganz anders die FDP. Sie ist überzeugt, Einschränkungen sollten, wenn überhaupt, nur auf kommunaler Ebene festgelegt werden, da wo die Corona-Lage am besten eingeschätzt werden könne. Und die AfD warnt, der immense Schaden durch weitere Maßnahmen stehe in keinem Verhältnis zum nicht nachweisbaren Nutzen.
Um den Pflegenotstand zu bekämpfen, hat die Bundesregierung im Sommer 2018 eine konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Dazu gehören Vertreter von vielen unterschiedlichen Gewerken, Ministerien, Länder, Pflegeverbände, Krankenkassen, Pflegekassen, Betroffenenverbände und so weiter und so weiter. Und inzwischen geht es da natürlich auch um Corona. Darüber haben die Mitglieder sich heute ausgetauscht. Aus Berlin, Angela Tesch.
In der Pandemie lässt sich die Kanzlerin gelegentlich direkt beraten. Von Mitarbeitern der Gesundheitsämter, von Oberbürgermeistern oder, wie heute, von Vertretern der Pflegebranche. Leider bricht der Livestream aus dem Kanzleramt ab, als es spannend wird. Der Erfahrungsaustausch mit den Pflegepraktikern ist nicht öffentlich. Angela Merkel dankt zuvor den Beschäftigten für ihren Einsatz. Nur so sei es gelungen, alles erträglich zu gestalten, wie sie es nennt. Erträglich für die Pflegebedürftigen, nicht für das Pflegepersonal.
Die Corona-Pandemie hat Probleme und Herausforderungen auch bei der Frage Schutzausrüstung, bei der Personalsituation und den Arbeitsbedingungen natürlich nochmal zutage gefördert.
Da haben wir Ihnen sehr viel zugemutet, sagt die Kanzlerin in der Videoschalte. Die Arbeitsbedingungen müssten verbessert werden und auch die Entlohnung. Merkel verweist auf den Tarifabschluss vom Wochenende für den öffentlichen Dienst.
Dass hier ein ganz besonderer Schwerpunkt auch in Richtung Pflegepersonal gesetzt wurde, denn schöne Worte sind das eine, Taten sind das andere.
Doch nicht in allen Pflegeeinrichtungen wird Tariflohn gezahlt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, verweist auf den angehobenen Mindestlohn.
Dazu haben wir im April einen Kabinettsbeschluss gefasst und die Pflegemindestlöhne erhöht und auch differenziert. Allerdings auch endlich und im 30. Jahr der Deutschen Einheit ist das mehr als überfällig in Ost und West angeglichen.
Höhere Löhne begrüßen viele Heimbetreiber wie die Caritas. Zugleich drohen damit höhere Mehrkosten für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Dazu gibt es einen Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Der ist krankheitsbedingt nicht dabei. Er will die Eigenanteile bei den Pflegekosten deckeln und die Lücke aus Steuermitteln finanzieren. Was die Pflegebranche schon vor Corona, aber jetzt erst recht braucht, Das sind Fachkräfte. Ärztevertreter warnen davor, dass Intensivbetten nicht belegt werden können, weil das Personal fehlt. Für die Zukunft hat die Bundesfamilienministerin vorgesorgt. Seit diesem Jahr gäbe es endlich die generalisierte Pflegeausbildung, sagt Franziska Giffey, SPD. Das Schulgeld wurde abgeschafft, eine Ausbildungsvergütung eingeführt, flächendeckend.
Dass eben niemand sich mehr fragen muss, kann ich es mir überhaupt leisten, Pflegefachkraft zu werden, dass wir auch echte berufliche Perspektiven aufzeigen können. Zum allerersten Mal wird es einen Pflegestudiengang geben, den werde ich in dieser Woche noch digital eröffnen.
Bis 2023 soll die Zahl der Auszubildenden um 10% erhöht werden, in gleichem Maße auch die Zahl der Ausbildungseinrichtungen. Vor ihrem Treffen mit den Ministerpräsidenten hat die Bundeskanzlerin dann auch gesagt, was sie nicht will. Für den Schutz der Bevölkerung und besonders für die Risikogruppen angesichts steigender Infektionszahlen.
Aber es muss ein Schutzkonzept sein, das nicht zu einer Separation von Gesellschaftsteilen führt. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Merkel erinnert an die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr für Menschen, die in Krankenhäusern behandelt wurden oder die in Pflegeheimen und Hospizen leben. Das seien nur schwer erträgliche Eingriffe in die Grundrechte gewesen. Die dürften nur befristet sein und müssten gut begründet werden.
Und wir bleiben noch beim Thema Corona. In Belgien, da stoßen die Krankenhäuser inzwischen an ihre Kapazitätsgrenzen, weil es so viele Infizierte gibt. Die Regierung bereitet einen zweiten landesweiten Lockdown vor. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Ein trauriger Rekord. Belgien ist inzwischen das Land mit der höchsten Corona-Infektionsrate in Europa. Das geht aus den Zahlen des ECDC hervor, des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Derzeit liegt die sogenannte 14-Tage-Inzidenz in Belgien bei 1.390 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit hat Belgien den bisherigen Spitzenreiter Tschechien überholt. Nachts herrscht in weiten Teilen Belgiens Ausgangssperre, in Brüssel bereits ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Bars, Restaurants und Museen sind geschlossen, die Schulen folgen als nächstes.
Die flämische Gemeinschaft verlängerte die Allerheiligenferien und ab Mittwoch wechseln die Sekundarschulen in der französischen Gemeinschaft von Präsenz auf Online-Unterricht,
meldet der deutschsprachige Belgische Rundfunk. Belgien droht der Lockdown. Bei jedem fünften Corona-Test in Belgien lautet mittlerweile der Befund Corona-positiv. Bis zu 19.000 Neuinfektionen pro Tag werden mittlerweile in Belgien registriert, obwohl das kleine Königreich nur ein Achtel der Einwohnerzahl Deutschlands zählt. Besonders zugespitzt ist die Situation im Süden Belgiens, in den 5 Provinzen der französischsprachigen Wallonie.
Von den 10 Gemeinden mit den meisten Neuinfektionen liegen 9 in der Provinz Lüttich.
Die Intensivstationen im wallonischen Industriezentrum Lüttich sind hoffnungslos überlastet. Mehrere Patienten aus Lüttich werden mittlerweile im Universitätsklinikum Aachen behandelt. Auch im ostbelgischen Eupen können nicht mehr alle Corona-Patienten versorgt werden. Die Krankenhäuser der Städteregion Aachen nehmen deshalb Corona-Patienten aus Eupen auf. Weil Pfleger fehlen, muss in Belgien SIS-positiv getestetes Krankenhauspersonal zur Arbeit erscheinen, solange keine Symptome festgestellt werden. Die Personalsituation ist so angespannt, dass das Klinikum im belgischen St. Vith mittlerweile freiwillige Helfer sucht, die über Erfahrungen verfügen als Sanitäter oder als Krankenwagenfahrer. Auch die EU-Kommission in Brüssel ist betroffen. Kommissionsvizepräsident Margrethe Schinas wurde positiv getestet und hat sich in Selbstisolation begeben.
Aus Brüssel war das Ralf Siener. Das war mal eine schöne Hoffnung zu Beginn der Corona-Pandemie. Wer die Krankheit überstanden hat, der hat die Antikörper und ist erstmal immun. Vielleicht nicht für immer, aber doch für eine ganze Weile. Nun sind mittlerweile etliche Fälle bekannt, in denen Personen sich mehrmals angesteckt haben. Die ersehnte Immunität gibt es also wohl nicht in dieser Form oder auf jeden Fall nicht immer. Eine Studie aus Großbritannien erhärtet nun diesen Verdacht. Aus London, Christoph Heinzle.
Es ist eine groß angelegte Studie. Dreimal zwischen Juni und September machten die Teilnehmenden Antikörpertests. Mehr als 350.000 Menschen hat das Forscherteam aus dem Imperial College London insgesamt erfasst. Das Ergebnis? Im Sommer waren noch 6% der Tests positiv. Das heißt, es gab Antikörper gegen das Coronavirus. Im Herbst waren es nur noch 4,4%. Schlussfolgerung der Wissenschaftler, die Immunität, die es durch Infektionen während der ersten Welle gab, hat im Lauf der Monate abgenommen. Helen Ward vom Imperial College schränkte in der BBC allerdings ein: In diesen Tests geht es um Antikörper. Sie sind nicht das ganze Immunsystem, aber es legt nahe, dass Immunität nach einer Infektion wieder schwächer wird und wir befinden uns jetzt 6 Monate nach der ersten Welle. Ihr Rat, auch wer bereits eine Infektion hatte, sollte sich und andere weiter schützen, durch Abstand halten und Masken etwa. Ein Nachweis von Antikörpern durch Tests bringt also keine dauerhafte Sicherheit. Wie groß die Gefahr ist, sich ein weiteres Mal zu infizieren, ist aber noch nicht klar, sagt Paul Elliott aus dem Forscherteam. Es gibt Belege dafür, dass Menschen, die positiv getestet wurden, sich wieder infizieren können. Das sind bisher nur wenige Fälle, aber die Möglichkeit besteht sicherlich. Helen Ward hofft, dass der Körper eine zweite Infektion wirkungsvoller bekämpfen kann, die Krankheit weniger schwer verläuft. Diese Menschen haben wahrscheinlich andere Immunreaktionen, die sie schützen können, und sie bekommen vielleicht mildere Infektionen. Hoffentlich gibt es anhaltende Widerstandskraft, aber wir können da nicht sicher sein. Das ist noch zu früh. Der Körper könnte lernen, das Virus zu bekämpfen, schneller wieder Antikörper bilden, meinen die Wissenschaftler. Helfen würde dabei auf jeden Fall ein Impfstoff, glauben sie. Denn der könnte einen wirkungsvolleren und länger andauernden Infektionsschutz bieten, vor allem wenn die Impfung regelmäßig wieder aufgefrischt wird. Die Impfantwort könnte anders ausfallen als die Antwort auf eine natürliche Infektion. Das müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten genau beobachten. Die Forscher befürchten nach den Ergebnissen ihrer Untersuchung, dass eine sogenannte Herdenimmunität durch natürliche Infektionen nicht zu erreichen ist. Mindestens 50-60% der Bevölkerung müssten immun gegen das Coronavirus sein, um seine Verbreitung massiv zu bremsen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn in der Massentierhaltung Antibiotika eingesetzt werden, dann züchtet das Resistenzen. Die Antibiotika wirken nicht mehr. Und die Zeche zahlen wir, die Verbraucher, beziehungsweise die Fleischfresser unter uns. Aber auch den Tieren helfen diese Medikamente oft nicht. Das hat eine Untersuchung von German Watch und der Ärzte gegen Massentierhaltung ergeben. Die Organisationen haben 165 Hähnchenfleischproben getestet aus den 3 größten Geflügelkonzernen in der Europäischen Union. Die Ergebnisse kennt Andreas Reuter.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn? Wohl eher nicht. Jedenfalls nicht, wenn es mal krank wird. 80% aller Hähnchen in Deutschland leben in Ställen zusammen mit 50.000 oder mehr Tieren.
Dieses System macht es unmöglich, ein Einzeltier im Krankheitsfall zu behandeln. Im ganzen Stall werden Antibiotika verabreicht über die Tränke,
sagt Reinhild Benning, Agrarexpertin bei German Watch. Antibiotika für alle über das Trinkwasser klingt praktisch für die Betreiber der Massenställe, hilft aber nicht unbedingt Tieren, die vielleicht schon krank sind.
Gerade kranke Tiere können sich oft nicht zum Trog schleppen. Und somit kann es sehr gut sein, dass kranke Tiere die erforderliche Dosis an Antibiotika nicht erhalten. Unterdosierte Antibiotika führen erst recht dazu, dass Krankheitserreger die Chance haben, Resistenzen auszubilden.
Wie weit die resistenten Keime auf Hähnchenfleisch schon verbreitet sind, hat die Studie jetzt gezeigt. Mehr als die Hälfte der untersuchten Proben waren mit Resistenzen belastet. Und bei 35% fanden sich sogar Keime mit Resistenzen gegen die sogenannten Notfallantibiotika. Häufig das letzte Mittel im Kampf gegen hartnäckigste Infektionen. Kein Wunder, sagt Imke Lührs vom Verband Ärzte gegen Massentierhaltung. Angesichts der Mengen auch von den für die Menschen so wichtigen Reserveantibiotika, die den Tieren in Massenstellen verabreicht werden.
Die Menge des jährlich in der Tierhaltung verabreichten Reserveantibiotikums Cholestin zum Beispiel würde reichen, um die gesamte menschliche Bevölkerung Deutschlands einmal im Jahr einem kompletten Behandlungszyklus zu unterziehen.
Und wer im Supermarkt Hähnchen kauft, trägt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gefährliche Keime nach Hause. Wird das Fleisch nicht optimal gelagert, vermehren sie sich schnell. Nach dem Umgang mit dem Fleisch lauern die Erreger dann auf Geschirr oder Messern und können Menschen krank machen. Und schlimmer noch, sagt Professor Sören Gatermann, Mikrobiologe von der Ruhr-Universität in Bochum, die Resistenzen auch gegen Reserveantibiotika können sich immer weiter verbreiten.
Die Erreger können aufgenommen werden von den Menschen und im Darm auf andere, an den Menschen angepasste Erreger weitergegeben werden. So werden die Resistenzen von Erregern, die eigentlich aufs Tier angepasst sind, auf Erreger weitergegeben, die an den Menschen angepasst sind.
So kann es passieren, dass es für immer mehr schwere Infektionen keine wirksamen Medikamente mehr gibt. Hochgefährlich nennt das Reinhild Benning von Germanwatch. Denn was es bedeutet, wenn es für eine Krankheit keine Medikamente gibt, das sehen wir ja momentan täglich in der Corona-Pandemie.
Aus Berlin berichtete Andreas Reuter. Neu ist das Problem mit den Antibiotika und den Resistenzen ja nicht und auch nicht, dass die in Fleisch auftauchen. Der Mechanismus und seine Folgen sind lange bekannt und immer wieder gab es deswegen Skandale und Schlagzeilen. Und dennoch geben Fleischproduzenten offenbar weiterhin Antibiotika. Detlef Reben kommentiert.
Mit der Erfindung des ersten Antibiotikums vor weit über 100 Jahren hat die Medizin eine der fantastischsten Waffen gegen lebensgefährliche Erkrankungen in die Hand bekommen. Leider sind wir dabei, diese pharmazeutische Wunderwaffe stumpf werden zu lassen, weil wir sie im Krankheitsfall nicht sorgfältig einnehmen zum Beispiel und weil wir bei unserer Fleischlust jegliches Maß verloren haben und wir ein Kilo Hähnchenfleisch für unter 4 Euro quasi als Menschenrecht betrachten. Um zu solchen Preisen Geflügelfleisch zu produzieren, führt an intensivster Stallhaltung kein Weg vorbei. Wenn der Begriff Industrie auf eine Tierhaltungsbranche zutrifft, dann auf die Geflügelmast. Die drei größten europäischen Geflügelkonzerne PHW, LDC und Plukon, deren Hähnchenfleisch untersucht wurde, produzieren zusammen gut 1,3 Milliarden Masthähnchen pro Jahr. Da gackert nichts mehr über den Bauernhof, da kann man am Ende der Mastzeit keinen Stallboden vor lauter eng an eng stehenden Tierkörpern mehr sehen. Kein Wunder, dass diese tierindustriellen Anlagen ohne Antibiotika nicht auskommen und wenn eine bakterielle Krankheit auftritt, dann erhalten immer gleich alle 50.000 Tiere pro Stall über die Tränke die volle Antibiotikadröhnung. Oder vielleicht lieber auf Nummer sicher gehen und gleich ein sogenanntes Reserveantibiotikum geben, das noch nicht mal ein Hausarzt verordnen darf, sondern den Krankenhäusern vorbehalten ist. Ach ja, und den Tierärzten. Zur massenhaften Anwendung im Tierstall. Und so finden sich Bakterien, die sogar gegen diese Notfallantibiotika resistent sind, auf jeder zweiten Hähnchenfleischprobe. So kann das nicht weitergehen. Unsere skandinavischen Nachbarn Dänemark und Schweden haben Reserveantibiotika im Tierstall bereits verboten. Die EU bereitet zwar eine Reform der bisherigen Verordnung vor, bisher allerdings mit einer Ausnahmeregelung, die so groß wie ein Scheunentor ist. Wenn das Leben der Masttiere nur so gerettet werden kann, dann sollen Reserveantibiotika auch weiterhin im Tierstall eingesetzt werden dürfen. Das darf so nicht verabschiedet werden. Der Schutz der europäischen Verbraucher ist wichtiger als Geflügelfleisch zu Dumpingpreisen.
Den Einsatz von Antibiotika in der Hühner- bzw. Hähnchenmast kommentierte Detlef Reben im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Bund der Steuerzahler zieht gegen Staatsbeteiligungen zu Felde. Gerade in Corona-Zeiten ist die Bundesregierung natürlich eher geneigt, sich an Unternehmen zu beteiligen. Stichwort die 9 Rettungsmilliarden für Lufthansa. Der Steuerzahlerbund findet das generell gefährlich und sein jüngstes Schwarzbuch, das er heute vorgestellt hat, listet etliche Fälle auf. Aus Berlin, Anja Dobrodinsky.
Zwischen ein paar tausend Euro bis hin zu vielen Millionen. In den Beispielfällen des Schwarzbuchs wird viel Geld verschwendet, kritisiert der Bund der Steuerzahler. Eine Totholzhecke muss wegen einer fehlenden Baugenehmigung für 30.000 Euro abgerissen werden. Ein Feuerwehrwagen für mehr als eine 500.000 Euro kann nicht benutzt werden, weil er zu schwer ist. Diese Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs, sagt Rainer Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbunds. Eine Gesamtsumme für die Verschwendung kann er deshalb nicht nennen. In der Corona-Krise wurden Hilfen in Milliardenhöhe ausgegeben. Auch hier wurde viel Geld verschwendet, so Holznagel.
Beispielsweise setzen wir uns mit dem Problem in Berlin auseinander, dass hier die Soforthilfen sehr großzügig ausgezahlt worden sind, beispielsweise an Personen und Unternehmen, die tatsächlich gar nicht existiert haben.
Die Investitionsbank Berlin überwies innerhalb von nur 2 Wochen rund 1,6 Milliarden Euro an gut 190.000 Antragsteller. So schnell und unbürokratisch wie in keinem anderen Bundesland. Allerdings, eben eben auch an Betrüger. Besonders seit dem Beginn der Pandemie, aber auch schon vorher, hat der Staat sich an immer mehr Firmen beteiligt und ist dabei häufig ein großes Risiko eingegangen, heißt es im Schwarzbuch. Die Stadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel beteiligte sich an einem Unternehmen, das Luxuswasser für 20 Euro pro Liter verkaufen wollte. Doch das Geschäftsmodell ging nicht auf. Der Bund der Steuerzahler fordert strengere Regeln für staatliche Beteiligungen.
Beispielsweise soll eine Beteiligungsbremse dafür Sorge tragen, dass der Staat nicht Mehrheitseigentümer wird, sondern dass er sich immer nur zu einem bestimmten Prozentsatz beteiligen darf. Wir brauchen Know-how für die Aufsichtsräte, die dann der Staat stellt. Und wir brauchen auch ein Ausstiegsszenario.
Der Steuerzahlerbund hat schon das 48. Schwarzbuch veröffentlicht. Rainer Holznagel erklärt, was sich in den vergangenen Jahren in Sachen Steuerverschwendung getan hat.
Was wir nicht mehr feststellen, das sind plumpe, dreiste Fälle, die wir in der Vergangenheit durchaus häufig hatten. Beispielsweise, wenn Politiker sinnlose Reisen unternommen haben oder die Flugbereitschaft wurde genutzt oder der Dienstwagen missbräuchlich genutzt. All das findet nicht mehr statt.
Steuergeldverschwendung müsse dennoch besser geahndet werden, fordert Holznagel.
Wir wollen, dass der Tatbestand der Haushaltsuntreue im Strafrechtskatalog aufgenommen wird. Wir wollen mehr Bußgelder auch verhängen.
Insgesamt steigt die Verschuldung des Staates, auch durch verschwendete Steuergelder. Die Schuldenuhr des Bunds der Steuerzahler zeigt zum ersten Mal in 25 Jahren eine Neuverschuldung von über 10.000 Euro pro Sekunde an.
Imame für Moscheen in Deutschland kommen oft aus dem Ausland, beispielsweise aus der Türkei oder aus arabischen Ländern. Einen anderen Weg, nämlich muslimische Geistliche hierzulande wissenschaftlich auszubilden und eben hierzulande in Deutschland auszubilden, das ist seit längerem ein Ziel, dem sich unter anderem die Universität Osnabrück verschrieben hat. Und dort gibt es unter anderem auch bereits eine entsprechende Weiterbildung. Jetzt hat das Islamkolleg Deutschland seine Pläne für ein unabhängiges Imam-Seminar vorgestellt. Das Bundesinnenministerium fördert das Projekt. Anne Winter.
Vor rund einem Jahr hat das Islamkolleg Deutschland mit Sitz in Osnabrück begonnen, einen Lehrplan zu erstellen. Das Curriculum ist noch in Arbeit, aber so viel steht bereits fest. Im April 2021 soll die islamtheologische praktische Ausbildung beginnen. 30 ausgewählte Bewerber und Bewerberinnen werden dann 2 Jahre lang für ihren Einsatz in Moscheegemeinden geschult. Als Imame, Gemeindepädagoginnen oder Seelsorger. Für Bülent Uca, wissenschaftlicher Direktor des Islamkollegs Deutschland und Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Osnabrück, ist die verbandsübergreifende unabhängige Ausbildung ein längst überfälliger Schritt, den Islam strukturell mit Christentum und Judentum gleichzustellen.
Und hiermit auch ein Islamkolleg zu etablieren, das ähnlich wie katholische Priesterseminare, evangelische Vikariate oder jüdische Rabbinerseminare institutionell und inhaltlich mit universitärer Forschung und Ausbildung verbunden ist.
Bewerben können sich in erster Linie Absolventinnen und Absolventen der islamischen Theologie, von denen nun die ersten ihr Studium abschließen.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Mit der akademischen Ausbildung hatte man an den Universitäten den ersten Schritt begangen und nun mit der praktischen Ausbildung geht man einen Schritt weiter.
80-90% der Bewerber und Bewerberinnen sollen einen Bachelorabschluss in islamischer Theologie haben. Im Kolleg lernen sie dann, wie man eine Freitagspredigt hält oder Kindern den Koran erklärt. Die übrigen 10-20% der Ausbildungsplätze sind für Männer und Frauen vorgesehen, die bereits Berufserfahrung nachweisen können. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, damit die Ausbildung allen Interessierten ungeachtet ihrer sprachlichen, ethnischen oder kulturellen Herkunft offensteht und sie später auch verbandsunabhängig eingesetzt werden können. Vor allem teilen die in Deutschland ausgebildeten Imame dieselbe Lebenswirklichkeit wie die Gemeinden, in denen sie eingesetzt werden. Imame, die aus dem Ausland kommen, haben dagegen nicht nur Schwierigkeiten mit der Sprache, sagt Bülent Uçar.
Häufig ist es so, dass Imame, die aus dem Ausland kommen, ihnen ist auch teilweise ein Fingerspitzengefühl für bestimmte Sensibilitäten in unserem Land fehlt. Also beispielsweise der Umgang mit Frauen, der Umgang mit Juden in diesem Land aufgrund der besonderen Geschichte, dass man dort besonders sensibel ist.
Das Islamkolleg versteht sich zwar nicht als Bollwerk gegen Islamismus, aber eine gute religiöse Erziehung durch entsprechend ausgebildetes religiöses Personal sei auch ein Beitrag zur Extremismusprävention, meint der wissenschaftliche Direktor.
Denn wenn wir uns diese ganzen Beispiele anschauen, die ganzen Menschen, die im Namen des Islams irgendwelche Terroranschläge und Sonstiges propagieren und ausüben, wird man beobachten, dass diese Menschen alle in der Regel entweder gar kein oder ein höchst problematisches Verständnis von religiöser Bildung und Erziehung gehabt haben.
Ein Beitrag von Anne Winter war das über das Imam-Seminar, das unabhängige Seminar in Deutschland, das sich in Gründung befindet. Und das war das Echo des Tages an diesem Dienstag. Unseren Podcast finden Sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.